Als ich am 1. Januar am Morgen bin aufgewacht bin, ich konnte nicht so lange schlafen, bin ich an den Tisch gesessen, habe nochmal mein Laptop aufgeklappt und habe nochmal eine Predigt geschaffen und habe nachher noch einen Text gesucht auf YouTube, wo wir dann nachher hören werden, wo der Text vorgelesen wird. Und bin aufgrund von dem auf ein Video gestoßen von Johannes Hartl, wo er auch zum Jahresvers oder die Jahreslosung sieht, ich mache alles neu, ein Video hat gemacht. Und er schreibt, oder er sieht, sieben Thesen, die er glaubt, oder sieben Trends, die er glaubt, dass im Jahr 2026 werden weitergehen. Und der erste Trend davon ist, dass er glaubt, dass junge Menschen weiterhin werden nach Gott suchen. Dass eine junge Generation, man erlebt das jetzt schon in England und Frankreich, ich habe vielleicht auch schon gehört, dass wirklich so ein bisschen Erweckungsstimmung unter jungen Menschen passiert. Und ich denke, genau für das gar nicht. Genau für das ist meine Leidenschaft. Pascal und ich haben viel über das geredet in den letzten Jahren im Ecclesia Open Heaven Days. Das wünschen wir uns. Und er sagt, ja Gott, genau das Gebetsanliegen trage ich mit, dass im 2026 eine junge Generation darf aufstehen, zu dir umkehrt. Und ich habe ein bisschen weitergearbeitet und ein paar Stunden später schaue ich auf mein Handy und lese 40 tote junge Menschen in meinem Alter und jünger, die während der Silvesterparty sterben. Und ich war so, aber Gott, jetzt habe ich doch vorher gesagt, ich wünsche mir, dass genau diese Leute dich erkennen und zu dir umkehren. Und jetzt lesen wir, dass da so viele Leute sterben. Wie kann das sein? Wie kann ich jetzt heute Morgen dastehen und sagen, alles wird neu. Alles wird neu. Gott wird alles verändern. Und anderthalb Stunden von hier erleben Eltern von Teenagern die schlimmsten Tage von ihrem Leben. Wie passt das unter ihr Hut? Und ich mache jetzt etwas, was man wahrscheinlich als Prediger oder so nicht unbedingt würde machen. Ich nehme jetzt mal den Schluss von der Predigt ganz am Anfang. Weil, wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann ist das etwas, was schon Tatsache ist. Dann ist das etwas, was jetzt in dem Moment schon so ist. Und ich erkläre euch dann nachher, wieso das so ist. Und das ist nicht etwas, oder ja, wenn wir sagen, Gott macht alles neu, dann erleben wir einmal mehr in dieser Spannung von dem, es ist schon jetzt da und gleich ist es noch nicht vollendet da. Das habt ihr sicher auch schon mehr gehört, das schon jetzt und noch nicht. Und dieser Text löst einmal mehr die Spannung aus. Und ich treffe immer mal wieder Leute auf der Straße, die auch sagen, so, ja, weißt, ich kann mit dem All noch für Gott entscheiden, wenn ich alt bin. Und plötzlich sieht irgendwie die Realität von mir ein bisschen anders aus. Weil schlussendlich wissen wir nicht, wann das unser letzter Tag ist. Das kann sein, dass es mit 90 nach einem erfüllten Leben friedlich daheim ist. Oder vielleicht ist es mit 16 betrunken an einer Silvesterparty. Und das tut irgendwie, das löst eine unglaubliche Spannung aus. Das Thema von sich für Gott zu entscheiden. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, deine Ewigkeit mit Gott zu klären. Eine Entscheidung zu treffen für ein Leben mit ihm und zu wissen, dass wir mal mit ihm in Ewigkeit sein können. Und genau um das geht es. Das alles Neue, was mal wird kommen, wird nachher später darauf zurückkommen. Ich möchte aber jetzt einfach zum Start auch noch beten. Der Kriegel hat schon eine Kerze angezündet. Ich möchte wirklich einfach beten, Jesus, für die Frieden in dieser Situation, dass du diesen Menschen nach bist, dass du der Tröster bist, der wirklich in der Trauer innen Trost schenken kann, dass du der bist, der Situationen verändern kann, dass du die Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit bist und dass du das Leben bist, dort, wo Tod herrscht. Ich bete, dass du bei all diesen Menschen bist, die auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen, dass du wirklich dort einfach ihnen nach bist, Jesus, und dass du dort, wo jetzt wirklich Trauer und Hoffnungslosigkeit herrscht, dass du dort hinein darfst kommen, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deinem Trost, Jesus. Amen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21,5, ihr habt es hier schon lesen, das ist die Jahreslosung von 2026. Und jetzt denkst du vielleicht, Jahreslosung, was ist echt das? Ich habe das auch nachschauen. Und zwar gibt es die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Kirchen, die jeweils immer 3 Jahre im Voraus so eine Jahreslosung festsetzen. Ich finde es noch gut, dass es ein bisschen im Voraus passiert. Sonst würde man sich auch zu fest von Umständen lehren. Aber es ist in dem Fall schon vor 3 Jahren, hat man gesehen, im 2026 wird das die Jahreslosung sein. Und der Vers steht so ein bisschen wie als geistliche Begleitung für uns Christen in diesem Jahr. Gibt es seit 1930, also schon eine ganz lange Tradition. Und der Bibelvers, der tönt ja extrem ermutigend. Gut, das so ein bisschen eben in einem Jahreswechsel, ich habe vorher schon gesehen, das ist ja immer etwas Spezielles auch. Und ich habe das, oder diese Woche auch mit mehreren Leuten so ein bisschen darüber geredet, hey, wie war eigentlich dein letztes Jahr gewesen? Was hast du erlebt? Wir haben Silvester gefeiert mit wunderbaren Leuten daheim und jetzt haben wir darüber geredet, hey, was waren deine Highlights gewesen? Was waren deine Herausforderungen gewesen? Wo hat dich Gott geschliffen? Was wünschst du dir für das nächste Jahr? Es hat ja immer so ein bisschen etwas Neuanfang. Vielleicht hast du dir auch irgendwelche Vorsätze gemacht. Und ich weiß nicht, wie das 2025 war. Ich habe ja mit ein paar Leuten geredet, aber sicher nicht mit allen. Vielleicht war es positiv, vielleicht hast du viele schöne Sachen erlebt. Vielleicht bist du aber plötzlich auch irgendwie ganz unerwartet, eben auch vor einem Grab gestanden. Oder hast eine schlimme Diagnose bekommen, bist vielleicht umgezogen, fühlst dich nicht wohl. Wie auch immer dein 2025 war, wenn das dir Mut zuspricht, siehe, ich mache alles neu für das nächste Jahr, dann wünsche ich dir das. Dann wünsche ich dir das von Herzen, dass du darfst erleben, wie sich deine Umstände verändern. Wie du darfst erleben, wie sich Situationen, die irgendwie unausweichbar wirken, verändern und neu werden. Und ich will wirklich nicht der Spielverderber sein, weil wenn das für dich so ist, dann wünsche ich dir das. Aber eigentlich hat der Johannes den Vers nicht für 2026 geschrieben, sondern eigentlich für die Christen, oder die verfolgten Christen im ersten Jahrhundert, weil der Vers steht, ihr habt es schon gesehen, in der Offenbarung 21, also das letzte Buch der Bibel, das vorletzte Kapitel. Und dort schreibt der Johannes, wir werden nachher den Text eben anhören, von etwas, was er sieht, wo noch wird kommen. Und viele von euch wissen, dass die Apostel, eben der unter anderem oder Johannes war einer von denen, die sind sehr verfolgt worden. Der Johannes ist, glaube ich, im Öl gekocht worden. Andere sind gekreuzigt worden, umgebracht worden, geköpft worden. Die sind wirklich verfolgt worden. Das war eine schlimme Zeit. Und genau dort rein redet der Text und sagt, schau, irgendwann wird alles gut sein. Irgendwann wird alles neu sein. Deine Umstände werden sich verändern. Und darum ist die Offenbarung in dem Sinn nicht ein rein Spekulationsbuch, wie es vielleicht manchmal auch ein bisschen angeschaut wird, wo man kann ausrechnen kann, wenn man ganz genau liest, wenn das Jesus wiederkommt. Sondern eigentlich viel mehr ein Trostbuch für Leute in der Not. Zu wissen, wenn die Situation aussieht wie gerade Montana, dann wird es mal gut kommen. Es wird am Ende der Zeit, dann, wenn Jesus wiederkommt, alles neu werden. Und die Offenbarung hat ja viel auch Prophetien. Und auch das davon, oder der Text ist eine von denen. Oder etwas, was noch wird kommen. Ich habe das mit Daniel ja schon ein paar Mal gehabt. Ich habe über das dürfen predigen mit Königen vom Süden, Norden, Westen, Osten. Und der Daniel hat ja nicht können wissen, genau, wie das wird aussehen. Wer das dann mal der Alexander der Große wird sein oder irgendein Ptolemäer oder so. Aber er hat irgendwie das können festhalten im Sinne von Norden, Süden, Westen, Osten. Und ein bisschen ähnlich müssen wir das manchmal beim Johannes einordnen. Ich meine, wie will jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, etwas über Helikopter, künstliche Intelligenz, Herztransplantation oder so, können wissen. Meine Situation von Johannes, die ist irgendwie Sandalen, Esel und Maulbeer, Feigenböhm gewesen. Vielmehr hat es ja in seinem Leben auch nicht wirklich gegeben. Er hat das genommen, was er hat, um sich herum gehabt, um Sachen zu beschreiben. Und der Text, den wir jetzt hören werden, beschreibt etwas von dem Zukünftigen. Wo wir so irgendwie eine Beschreibung davon haben, wie es der Johannes hat wahrgenommen. Also lassen wir uns mal an, die ersten 7 Verse aus diesem Kapitel. Gott hat dabei eine andere Stimme. Wir werden es dann hören, also immer wenn Gott redet, kommt eine andere Stimme. Und ich habe euch den Text auch noch mitgebracht.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.
Und der auf dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles neu.
Und er spricht:
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss.
Und er sprach zu mir:
Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Das sind gewaltige Worte, die Johannes hier wählt. Er sieht Sachen wie einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein goldiges Jerusalem, das auf die Welt wird runterkommen. Er hört eine Stimme, er hört Gott selber reden. Das gibt es nur an zwei Stellen in der Offenbarung hier und an einem anderen Ort, wo Gott persönlich redet. Und ich muss noch kurz in eine Geschichte mit Ihnen ein. Ich bin nämlich vor einem Jahr, anfangs 24, im griechischen Unterricht gehockt. Und ich bin fast verzweifelt ab griechischer Grammatik, weil das ist mir einfach nicht in den Kopf hineingegangen. Das ist nicht neu. Ich habe schon mit deutscher Grammatik meine Schwierigkeiten gehabt. Ihr könnt mal meine Mutter fragen, weil sie mit mir eine Zeitformen üben musste und so. Und ich habe wirklich, ich bin fast verzweifelt. Ich mit Gottes Gnade habe ich das Fach bestanden. Aber ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal griechische Grammatik für mein Leben wird entscheidend sein. Bis jetzt, ein Jahr später. Und ich werde euch jetzt etwas über die griechische Grammatik erzählen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr nicht abhängt, weil ich mache es erstens sehr kurz und zweitens wirklich so einfach, dass sogar ich es verstanden habe. Und dann ist es wirklich, wirklich nicht so schwierig, das müsst ihr mir recht glauben. Darum müssen wir ruhig bleiben und den Text mal anschauen im Griechisch. Weil es gibt nämlich ein paar Zeitformen, die wir im Deutsch so nicht haben. Und die sind noch ganz interessant. Das hier, das ist der griechische Text, das heißt «Kai eipeno katimeos epitotrono ido kaina poio panta kai legei». Und wir werden jetzt nicht alles jedes Wort anschauen, sondern einfach mal die Verben. Ich habe die mal weiss vorgehabt. Und das erste Verb, das kommt, das ist das «eipen». «Eipen» heisst so viel wie «sagte». Und die Zeitform hier ist ein Indikativ-Aorist. Jetzt ein Aorist, das kennen wir im Deutsch so nicht. Der Aorist erzählt über eine punktuelle Handlung aus der Vergangenheit. Der erste Teil ist der, auf dem Thron saß, wer es dann nachher noch gesehen, also der Thronende oder der auf dem Thron saß, sagte. Punktuelle Handlung aus der Vergangenheit. So weit, so gut. Das zweite Verb, das weisse Längenwort, heißt katimeos und heißt so viel wie saß. Die Zeitform ist hier das Partizip Präsens. Und jetzt denke ich mir so, okay, Präsens ist doch eigentlich Gegenwart, das kennt man. Aber jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Partizip ist es eben ein zustandsbeschreibendes Verb. Also es heißt eigentlich nichts anderes als der auf dem Thron Sitzende oder der Thronende saß. Das dritte Verb, ido oder idu, aber so gut Griechisch kann ich nicht, heißt siehe und ist eigentlich gar kein Verb, sondern ein Partikel. Ein Partikel, die wir das noch wissen von der Schule, hat keine Zeitform, sondern hat einfach eine Aufgabe, nämlich die Aufmerksamkeit vom Leser auf das zu setzen, was jetzt gerade kommt. Das heißt eigentlich so viel wie: Achtung, das, was jetzt gerade kommt, das ist sehr entscheidend. Und jetzt kommen wir die zwei spannenden Verben. Die sind dann sogar noch unterstrichen. Das ist das Poio. Poio heisst mache. Und die Zeitform hier ist Indikativ Präsens. Und Indikativ Präsens, jetzt haben wir eben die Gegenwartsform. Wir schreiben ja auch Sachen, ich mache jetzt, im Präsens, also in der Gegenwartsform. Und das macht eigentlich das Geschehenige macht es wie lebendig und deklariert etwas. Weil es die erste Person Singular ist, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, setzt es an eine neue Realität. Also die Aufgabe von diesem Verb, mit dem Indikativ Präsens, ist, eine neue Realität festzusetzen. Etwas ist in dem Moment, was hier geschrieben wird, schon gegenwärtig. Also ich mache, heisst in dem Sinn, ich mache jetzt, in dem Moment, alles neu. Und Das ist aber nicht ein Prozess, der noch läuft oder der noch wird starten, sondern einer, der schon abgeschlossen ist. Das klingt ein bisschen komplex. Wir werden nachher anhand von Beispielen verstehen, was der Johannes mit dem meint. Und er wendet jetzt hier eben noch einen grammatikalischen Trick an, weil er bringt am Schluss nochmal das Verb legei. Und legei kann man vielleicht sich ableiten, kommt von Logos, heisst nochmal spricht oder sagt. Und jetzt aber nehmen wir in der Vergangenheit, nehmen wir im Aurist, punktuelle Handlung aus der Vergangenheit, sondern etwas Gegenwärtiges. Also er sieht zweimal sprach und am Schluss nochmal spricht, um genau das zu verdeutlichen, um zu sagen, es passiert jetzt. Genau jetzt in diesem Moment ist es schon da. Das Neue ist jetzt in diesem Moment am Passieren. Das Gleiche hat es bei Jesaja schon mal gegeben. Jesaja, Altes Testament, Prophet, hat einen Traum gehabt. Und es ist etwa 600 Jahre vor der Offenbarung gekommen, hat der Jesaja geträumt und Gott gehört reden, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und die Verbform wirke ist hier genau die gleiche Zeitform wie ich mache Neues. Aber es liegen 600 Jahre dazwischen. Ich also denke, wie lange kann das gehen? Also wie lange kann Gott haben, um Neues zu machen? Müsste nicht endlich fertig sein? Oder geht es euch nicht so? Ich also denke, also, wenn Gott doch schon bei Jesaja hat gesagt, ich mache jetzt Neues, und in der Offenbarung sagt er immer noch, ich mache jetzt Neues, dann müsste er noch etwa fertig sein. Aber um diesen Irrtum eben zu vermeiden, ist es wichtig, dass man die Verbform richtig versteht. Weil er sagt bei Jesaja nicht, ich fange jetzt gerade an, Neues machen. Und in der Offenbarung sagt er nicht, es tut mir leid für Verspätung, aber ich bin immer noch dran, Neues zu machen. Sondern er sagt, jetzt, in diesem Moment, mache ich Neues und es ist schon vollbracht. Es ist auch schon fertig. Wie kann das Gott sagen? Wie kann er etwas sagen, was er wird machen wird und es aber schon fertig ist? Das ist spannend, hä? Gott ist nicht an unsere menschliche Zeit gebunden. Es handelt sich ja nicht um eine Erzählung von irgendeinem Ereignis, von einer Geschichte, die passiert ist, sondern es setzt ein göttliches Schöpferwort fest. Und am besten vergleicht man das, das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, aber der Kriegel hat es am Anfang schon gebracht, der erste Satz in der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz aus der Bibel. Ein Schöpferwort, das heisst, er hat geschaffen. Und das Wort schuf, jetzt sehen wir es gleich mit der Grammatik, ist bara. Und bara heisst im Hebräisch, oder ist Hebräisch und heisst auf Deutsch übersetzt so viel wie aus dem Nichts schaffen. Und bara, also aus dem Nichts schaffen, das kann nur Gott. Nur er kann etwas machen, was vorher nichts war. Nur er kann ein Wort sagen und es ist in dem Moment schon vollbracht. Und so ist das göttliche Präsens, das wir vorhin angeschaut, eben nicht eine Prozessbeschreibung, nicht etwas, was schon passiert ist oder noch passieren wird, sondern eine Realitätssetzung. Und Johannes macht das ganz geschickt, indem er eben die zwei Zeitformen miteinander vergleicht. Wenn wir es übrigens auf Deutsch würden lesen, würde der Satz etwa heißen: Und sagte der Sitzende auf dem Thron, siehe, Neues mache ich alles, und er sagt. Und also sind wir froh, hat Johannes nicht Deutsch geschrieben, sondern Griechisch. Macht es für uns ein bisschen einfacher zum Verstehen. Aber es ist ganz gut zu wissen, er hat das vermitteln können. Gott redet und redet heute immer noch. Er macht und macht heute immer noch. Gut, fertig mit der Grammatik. Das reicht, he? Auf einmal. Ich habe hier noch einen kurzen Überblick für die letzten Wörter, die uns fehlen. Es ist noch ein Ich, ein Alles und ein Neu. Wir haben am Anfang die Klammern und der, welcher auf dem Thron saß, das ist Gott. Sprache haben wir auch gehabt. Siehe haben wir auch gehabt. Das Achtung. Jetzt kommt das Ich. Das bezieht sich zurück auf Gott, das ist, glaube ich, klar. Machen haben wir gehabt und jetzt kommt noch das Alles und Neu. Alles heisst eigentlich einfach alles im absoluten Sinn. Alles ist alles, nicht nur ein Teil, sondern das Komplette, alles im absoluten Sinn. Und nachher kommt noch das Neu. Und jetzt hier ist nochmal ein bisschen speziell, weil das normale Wort für Neu, das man verwendet, ist eigentlich Neos. Aber der Johannes braucht hier das Kainos. Und Kainos heisst nicht ich zerstöre etwas und mache etwas neu, sondern es heisst, ich mache etwas qualitativ neu. Es erscheint in neuer Qualität. Es ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht komplett anders als das erste, aber es ist anders als das Gegenwärtige. Es ist besser. Es ist irgendwie mehr. Und der C.S. Lewis, Autor, hat das sehr gut ausgedrückt. Er sagt, es ist wie mehr als das Wirkliche. Es ist wie mehr als das, was wir uns vorstellen können. Wir haben jetzt die Daniel-Serie abgeschlossen. Und in der Vorbereitung hatte ich das Gefühl, ihnen ist es vielleicht ein bisschen gleich gegangen. Ihr wisst vielleicht noch, am Ende des Buch Daniel ist das angetönt, dass nachher eine grosse Volksmenge unter Esra und Nehemiah zurück können. Zurück aus der Verbannung, zurück nach Jerusalem. Und die sind irgendwie in die Stadt gekommen und die hat nicht gut ausgesehen. Die hat einen schlechten Eindruck hinterlassen, die Stadt. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sieht, wisst ihr was? Und jetzt bauen wir das in neuer Qualität auf. Jetzt machen wir das nochmal. Wir machen es, wie es war, aber wir machen es besser in neuer Qualität. Und etwa so stelle ich mir das Kainos so vor, wo Gott sieht, der neue Himmel und die neue Erde, die werden besser, die werden mehr als das Wirkliche, mehr als das, was wir uns vorstellen können. Die Jahreslosung redet von dem, was wir kommen. Und über das Neue hat Johannes ja schon ganz am Anfang vom Kapitel gesehen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also das Erste, das für uns Gegenwärtige, das wird vergehen. Das wissen wir. Gott schafft einen neuen Himmel, das haben wir jetzt auch verstanden. Und der wird anders sein. Besser, neue Qualität. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und der Paulus hat für das im Korintherbrief ein passendes Beispiel gebracht. Und vielleicht fragt ihr euch schon lange, was das Drückchen hier macht. Ich habe nämlich ein wunderbares Geschenk bekommen auf die Weihnachten vom Kriegel. Und das passt so gut zum Verbildlichen, weil der Paulus sieht, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Also der Adam ist geschaffen als ein lebendiges Wesen, aber gefüllt mit irdischem Leben. Der letzte Adam, Christus, Jesus Christus, ist auch gefüllt mit irdischem Leben, aber gleichzeitig auch erfüllt mit dem Geist Gottes. Mit dem, der unvergängliches Leben schenkt. Also der Adam ist in die Welt gekommen, das wissen wir, hat die Sünde in die Welt gebracht. Christus hat die Erlösung von der Sünde gebracht. Und jetzt, wenn wir mal das Geschenk hier auftun, es hat nämlich etwas von dem. Ich hätte das vielleicht viele schon mal gesehen. Ja, ich habe jetzt mein eigenes, he? Ich habe jetzt mein eigenes Goldjäckchen. Nicht schlecht, hä? Der Paulus sagt, legt den neuen Menschen an. Legt den alten Adam ablegen und legt das neue an. Jetzt müsst ihr schauen, was passiert. Ja. Sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Ohne, dass man jetzt irgendwie muss viel interpretieren, steht hier ein kleiner anderer Mensch. Ich bin zwar immer noch der gleiche, das wisst ihr ja auch. Und gleich sehe ich anders aus. Ich bin irgendwie verwandelt. Irgendwie mehr als das Wirkliche, oder nicht? Ich würde ja nicht einfach so rumlaufen. Wir müssen ehrlich sein, wir sind vielmal geregelt für die Jacke. Und gleichzeitig, ja, es gibt Leute, habe ich gehört, die so durchs Dorf laufen. Das ist ja gleich. Ich bin von außen nicht mehr wiederzuerkennen. Und trotzdem bin ich noch. Ich bin noch nicht im Himmel. Ich bin immer noch in dieser Welt, 40 junge Menschen sterben. Und trotzdem bin ich erneuert. Trotzdem habe ich das Neue. Ich kann das ja anlegen. Ohne Jacke bin ich irgendwie ein fleischlicher Mensch, definiert durch meine eigenen Möglichkeiten. Und mit der Jacke ein geistlicher Mensch. Ein Mensch in Christus, erfüllt von der Gnade Gottes. Freigesprochen durch einen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Befähigt zu lieben, zu vergeben, zu vertrauen, zu ruhen. Währenddem leben wir trotzdem in einer Welt, wo Leid, Krieg, Trauer und Tränen sind. Und hier die Gewissheit, eines Tages an einem Ort zu sein, der Kriegel hat es vorhin auch vorgelesen, es ist schon mal gekommen, wo jede Träne von ihren Augen abgewischt wird. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Eine riesige Spannung. Eine riesige Spannung, zu wissen, man ist ein neuer Mensch. Man hat das Goldjäckchen, man kann das anlegen. Und trotzdem müssen wir mit diesen Sachen schlagen, die hier in dieser Welt sind. Ich habe die gleichen Herausforderungen wie meine Kollegen, die Jesus nicht kennen. Aber ich habe eine andere Realität. Ich weiß, dass der Gott, der sagt, ich bin der Anfang, nicht nur der zeitliche Anfang, sondern der Ursprung von allem und das Ende, nicht nur das zeitliche Ende, sondern der Höhepunkt, wo alles drin gibt für die Wiederkunft von Christus. Der sagt, bei mir fährt alles Leben an und bei mir hier hört alles Leben auf. Das ist eine andere Perspektive. So kann man durchs Leben gehen, im Wissen, es muss nicht alles um mich perfekt sein. Nicht jeder Umstand um mich muss goldig glänzen. Aber es reicht zu wissen, dass wir mal eine Perspektive werden haben in dieser Ewigkeit, wo alles in neuer Qualität mehr als das Wirkliche wird erstrahlen. Das macht nicht alles gut, das ist schon klar. So habe ich euch zum Schluss 5 Punkte mitgebracht, die ich euch zusprechen will für das nächste Jahr. Zuerst ist, Gott schafft alles neu. Nicht du. Du musst nicht aus dir heraus Neues erzeugen. Du darfst darauf vertrauen, dass Gott an dir Neues schaffen kann, wenn du bereit bist, dich auch von ihm zu verändern. Das Zweite, der Vers bezieht sich nicht auf das Jahr. Er bezieht sich nicht auf das 2026. Es muss nicht das Jahr sein, wo bei dir alles neu wird, wo bei dir alles perfekt läuft. Es kann, aber es muss nicht. Du musst nicht das letzte Glück aus diesem Jahr rausquetschen, weil Gott nicht an das Jahr gebunden ist. Er kann Neues machen in diesem Jahr, nächstes Jahr. Wichtig ist, dass wir die Identität annehmen. Dass wir das immer wieder anlegen und uns wissen, kommen wir dann nachher noch dazu, was er über uns sieht. Das Dritte ist, Gott setzt eine Realität fest. Und die Realität, die gilt, auch wenn wir sie nicht sehen. Das Goldjäckli, das gilt, auch wenn ich es nicht anhabe. Zu wissen, dass ich ein geliebtes Kind bin von ihm, das gilt, auch wenn ich es nicht spüre. Viertens, Gott redet direkt zu dir. Und so lade ich dich ein, vielleicht auch einen Ort zu suchen, wo Gott zu dir reden kann, wo du seine Stimme vernehmen kannst. Und das Letzte, das Neue ist schon geschaffen. Es ist Realität. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es gibt nichts, was realer könnte machen, als es jetzt in diesem Moment ist. Wir haben Zugang zu dem Himmelreich, auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Weihnachten ist vorbei, die Päckchen sind vorbei und gleich haben wir heute Morgen 10 Leute etwas geschenkt. Hier innen. Wir haben wie ich ein wunderbares Geschenk verteilt, und zwar eine Zwiebel. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, und heute Morgen bist du gekommen, je nachdem, wie ästhetisch dass du veranlagt bist, hast du vielleicht gedacht, ja, also, wir haben auch schon pompösere Dekos jetzt gehabt, vielleicht als die. Aber ich sage euch etwas. Die Jahresdeko, die ist schon da. Es gibt nichts, was er realer könnte machen, als in dem Moment ist. Sie ist vollendet. Ja, sie ist schon. Aber sie ist noch nicht vollständig sichtbar. Und jetzt bitte ich mal, die 10 Leute vorzukommen, die so eine wunderbare Zwiebel hier bekommen. Jetzt bin ich gespannt, ich weiß nämlich nicht. Wer das ist, ich darf vorkommen. Und ihr dürft die aus dem Säckchen rausnehmen. Es gibt ein bisschen dreckige Hände. Und die hier drinnen möglichst eingraben. Ihr kennt das wahrscheinlich besser als ich. Ich weiß nicht, wie tief das die rein muss. Einfach so ein bisschen. Wir machen es dann. Ja, wir gucken dann schon, dass es gut kommt. Ja, das stimmt aber nicht, weil wir machen eigentlich nichts mehr. Weil das ist unsere Jahresdeko. Sie ist vollständig da. Wunderbar, danke euch viel, viel mal. Es hat sich gar nicht so viel verändert, oder? sind so ein bisschen grüne Stängel. Aber die sich ja ein bisschen auskennen mit Blumen und Pflanzen, die wissen, dass da etwas daraus wird werden. Ich weiß nicht wann. Vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche, vielleicht nächsten Sonntag. Und nächsten Sonntag sind wir in Pfimi. Aber in zwei Wochen können wir es dann mal anschauen, können dann mal schauen, was hier am Entstehen ist. Die Deko ist schon da. Es gibt nichts, was er realer könnte machen, als in diesem Moment ist. Und es gibt nichts, was das Himmelreich, das Neue, realer könnte machen, als es in diesem Moment schon ist. Auch wenn es für uns nicht sichtbar ist. Und es gibt auch nichts, wo Christus realer könnte machen, als er in diesem Moment ist. Es gibt nichts, was du kannst sagen, was ihn mehr präsent könnte machen. Und genau mit dem, mit dieser Zusage, wird er in das neue Jahr schicken. Siehe, ich mache alles neu. Bedeutet nicht, wenn Gott mal Zeit hat, macht er alles neu. Sondern er hat geredet und es ist. Es ist Realität, es ist Tatsache, und wir es noch nicht ganz gesehen. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen vom Lobpreis, wo wir uns nochmal bewusst können ausrichten auf den Gott. Ihm vielleicht etwas heranlegen vom letzten Jahr, ihm vielleicht etwas heranlegen von diesem Jahr. Und es werden auch Leute vom Ministry da sein, die du gerne darfst in Anspruch nehmen, wenn du ein Gebet wünschst, wenn du dich segnen willst, sagen, wenn du etwas hast, was du gerne mit jemandem besprechen willst, dann lade dich ein, hindern zum Kreuz zu kommen und für dich zu beten.